Am Telefon begrüße ich den Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Guten Tag, Frank Roselieb.
Guten Tag.
Herr Roselieb, BP ist ja ein Konzern, der hat jahrelang Millionen dafür ausgegeben, umweltfreundlich dazustehen. Jetzt ist das Bild wohl erstmal ein bisschen dahin, würde ich sagen, oder?
Ja, BP leidet unter dem, was man in der Krisenforschung als Perseveranzeffekt bezeichnet. Das heißt, die negative Vorprägung der Vergangenheit. Menschen sehen in der Krise nicht nur das, was sie im Fernsehen aktuell sehen, also verschmitzte Möwen, die aus dem Wasser gezogen werden. Die denken auch an die Vergangenheit, fragen sich, was haben sie in der Vergangenheit vielleicht angestellt, was nicht so gut gelaufen ist. Das war bei BP eine ganze Menge. BP hat das betrieben, was man als Greenwashing bezeichnet, sich also umbenannt von British Petroleum auf Beyond Petroleum, um deutlich zu machen, dass man auch jenseits des Öls denkt, hat auch verschiedene Kampagnen dann durchgeführt, das Unternehmen, um sich auch mit den Umweltschützern gut zu stehen. Das Ganze wurde dann dadurch torpediert, dass der Konzern sowohl Mitte 2005 eine Alaska-Ölpipeline hatte, die havariert ist. Das war nicht irgendein Hurricane oder ein Erdbeben, das war schlichtweg schlechte Wartung, die dazu geführt hat, dass dort größere Mengen Öl ausgetreten sind. Das Gleiche galt auch ein Jahr später bei der Texas-Raffinerie. Dort gab es einen Großbrand. Auch da wurde dann BP zu einer Strafzahlung verdonnert, weil man gegen Arbeitsschutz- und Sicherheitsauflagen verstoßen hat. Und in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit passt natürlich dieser Vorfall am Golf jetzt wunderbar rein, sozusagen als dritter Krisenfall in Serie.
BP hat 150 Millionen Dollar investiert, um sich einen grünen Anstrich zu geben. Firmenlogo haben sie auch geändert zu einer grün-gelben Sonne. Der Markenname, haben Sie selbst schon angesprochen, wurde von British Petroleum in Beyond Petroleum geändert. Aber die halbe Million für das Sicherheitsventil, an der wurde dann doch gespart. Ist das nicht im Sinne einer Krisenprävention irgendwie doch dumm?
Man kann natürlich bei einem solchen Produkt, um das es geht, also Mineralölrisiken, nie ganz ausschließen. Das ist auch kein Produkt, was die Konsumenten lieben. Die Liebe zum Autofahren, die kommt von der Automarke, ob nun Audi oder BMW oder Mercedes, und nicht unbedingt vom Kraftstoff, den sie teuer an der Tankstelle kaufen müssen. Das heißt, solche Unternehmen wissen natürlich, dass sie sich mit mehr an Leistung dem Kunden gegenüber nicht unbedingt besser aufstellen. Das wird nicht unbedingt honoriert. Gleichwohl gibt es gewisse Mindeststandards, die man erfüllen muss. Andere Konzerne haben freiwillig bei solchen Tiefseebohrungen, also über 1000 Meter Tiefe, mehrere Sicherheitsventile eingebaut. Das hat BP nicht gemacht. Da muss sich der Konzern fragen, ob man nicht da hätte besser im Vorfeld investieren müssen. Auf der anderen Seite ist man nachher immer schlauer. Es gab auch andere Fälle, wo solche Systeme dreifach und vierfach ausgelegt waren, wo dann auf einen Schlag alle Systeme ausgefallen sind. Ich glaube daher nicht, dass man die Krise als solches verhindert hätte, wenn man mehr Ventile hätte. Es wäre aber jetzt in der Krisenkommunikation leichter zu argumentieren, dass man freiwillig übererfüllt hat, als jetzt zugeben zu müssen, dass man gerade mal die gesetzlichen Mindeststandards erfüllt hat.
So ganz grundsätzlich, in so einem Krisenfall wie jetzt, was muss ein Großunternehmen da beachten? Was passiert in der PR-Abteilung jetzt?
Die Unternehmen haben sich auf solche Fälle natürlich vorbereitet. BP führt auch regelmäßig Notfalltrainings, Krisenübungen durch. In einem solchen Fall muss man natürlich zum einen sich aktuell fragen, wo muss man hier und da vielleicht Werbekampagnen einstellen oder ändern. Es passt nicht wirklich gut zusammen, wenn man dieses Greenwashing weiter betreibt und gleichzeitig viele Millionen Liter Öl am Golf austreten. Also eine kurze Bestandsaufnahme, wo stehen wir, wie nimmt uns die Öffentlichkeit gerade wahr, wäre wichtig. Das ist aber bei BP offenkundig nicht der Fall. Die haben auch da in der Hochphase der Krise weiter auf bunte PR-Bilder gesetzt. Wenn sie sich 2-3 Wochen nach Beginn der Krise auf die Website bp.com begeben hätten, dann hätten sie Schiffe gesehen, die im wunderschönen Sonnenuntergang den Hafen verlassen. Sie hätten Menschen gesehen, die in klinisch reiner Kleidung mit BP-Logo drauf am Strand entlang spaziert sind. Das Ganze fand unter der Überschrift Gulf of Mexico Response statt. Da haben sie sich schon gefragt, sieht so wirklich Öl-Krisenmanagement aus und wo ist eigentlich das Öl? Das heißt, da hätte man ein bisschen weniger klassische PR, schöne Bilder, schöne Worte machen sollen, als ein bisschen mehr Realismus. Frage wäre auch gewesen, ob nicht ein bisschen zu viel Web 2.0 dabei war. Also die Livecam direkt vom Meeresgrund mit dem austretenden Öl war vielleicht doch ein bisschen viel, weil dadurch die Erwartung geweckt wird, dass sie das Ding auch dann zügig dicht kriegen würden, was WP ja offenkundig nicht geschafft hat. Und auch die Frage, ob man unbedingt den Vorstandsvorsitzenden in einem Video präsentieren muss, durchgeschwitztes Oberhemd, Schweiß auf der Stirn und dann also mit gerade noch vorhandener Stimme sagen, wir sind mitten in der Krisenbewältigung, wo sich die Öffentlichkeit fragt, und warum passiert da irgendwie nichts, wieso sehe ich davon nichts? Da passen irgendwie die Bilder und die Taten da nicht so ganz zusammen.
Stichwort Bilder, was in diesem Fall ja fehlt, anders als bei bisherigen Ölkatastrophen, sind so richtig verstörende Bilder von ölverschmierten Vögeln oder toten Delfinen. Die gibt es zwar, aber weit weniger als zum Beispiel damals beim Riesentanker Exxon Valdez. Ohne Bilder keine Schlagzeilen, oder?
Also im Prinzip schon, die Bilder gibt es. BP hat eigentlich zwei, überspitzt formuliert, große Vorteile. Der erste große Vorteil ist, dass die so exzessiv Bilder in die Öffentlichkeit schießen, auch wie gesagt diese schönen Bilder in die Öffentlichkeit schießen, also Schiffe im Sonnenuntergang, die den Hafen verlassen, obwohl sie eigentlich auf der Ölbergung sind, oder Menschen in klinisch reiner Kleidung, die in Wirklichkeit darauf warten, dass Ölschlumpen an Land kommen. Und wenn sie die Wahl haben, ob sie eines von 1000 BP-Bildern nehmen oder eines von 3-4 Agenturbildern nehmen, die sie sogar noch bezahlen müssen, dann wissen die meisten Journalisten, wie sie sich entscheiden, und entscheiden sich eben doch zugunsten der BP-Bilder. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass BP keinen echten Gegner hat. Also wenn Sie an Fälle denken wie die Ölkatastrophe vor Alaska oder auch andere europäische Unglücke wie die Havarie der Erika als Tanker von Total, da gab es die richtige Opposition, da gab es lokale Fischer vor Ort. Die gibt es sicherlich auch im Golf von Mexiko, allerdings sind das beispielsweise Austernfischer, also eher Luxusprodukte, wo sie auch die Nase rümpfen und sagen, muss nicht unbedingt sein, während die Fischer in Alaska, das ist der normale Fischfang sozusagen. Und da setzen sich auch schnell andere Anspruchsgruppen mit drauf, wie Greenpeace. Und Greenpeace ist vergleichsweise ruhig bei diesem Thema BP geworden. Nicht nur in Europa, was sicherlich an der geografischen Entfernung liegt, auch in den USA hält sich Greenpeace verglichen mit sonstigen Aktivitäten zurück, sorgt also für keine Gegenbilder gegen BP.
Das ist merkwürdig, oder?
Also ganz klar ist es uns auch nicht. Man kann natürlich argumentieren, dass solche Organisationen momentan so ein gewisses Akzeptanzproblem haben, weil die Menschen irgendwie andere Bedürfnisse haben, die erst erfüllt sein müssen. Denken Sie an Bankenkrise, Finanzmarktkrise, Arbeitslosigkeit. Das sind solche Dinge wie Umweltschutz auf der Skala etwas höher gesetzt. Und wenn Sie die unteren Bedürfnisse nicht erfüllt haben, kümmern Sie sich nicht um die höheren. Das führt auch dazu, dass Organisationen wie Greenpeace oder auch BUND nicht gerade in Geld schwimmen zurzeit. Da wird auch gespart, auch was Spendengelder angeht. Trotzdem, das sind doch sehr viele Menschen, die auf persönlichem Engagement arbeiten, die gar nicht großes Geld dafür verdienen möchten, die ehrenamtlich tätig sind. Und da wundere ich mich schon, dass in Deutschland nicht mehr passiert.
Jetzt schauen wir mal, Sie haben schon angesprochen, BP hat auch eine sehr klare Internetstrategie, zumindest sind Sie da sehr, sehr aktiv. Der Konzern hat sogar Suchmaschinenergebnisse gekauft, und wer bei Google oder anderswo nach Ölpest oder Ölspill sucht, der bekommt als Treffer ganz oben Seiten angezeigt, die von BP selbst sind. Ist das klug?
Also in dem konkreten Fall ist es nicht klug. Ich weiß nicht, ob BP seine Marke ändern möchte von British Petroleum über Beyond Petroleum zu British Polluter, dann würde sicherlich ein Suchmaschinenbegriff wie Ölpest ganz gut passen. Aber ansonsten, wenn Sie BP und Golf angeben oder BP und Ölpest angeben, kriegen Sie auch ohne Google Alert sofort die Seiten, die Sie haben möchten. BP hat eine relativ schlaue Sache gemacht, auch was die Online-Strategie angeht. Die haben nicht nur ihre eigene Seite bp.com, die Sie ja auch ohne Google Alerts ohne Schwierigkeit finden würden. Die haben auch eine gemeinsame Seite mit den Behörden aufgebaut, die entsprechend die Informationen bündelt. Das ist für BP insofern schlau gewesen, als dass es ja eine neutrale Seite ist. Das heißt, da haben sie auch dann die Staatswappen der USA mit drauf, und das wirkt natürlich ganz anders, als wenn ein Konzern in eigener Arbeit das betreiben würde. Was auch auffällig ist, dass BP im Prinzip das macht, was viele andere Konzerne auch machen. Man setzt auf Facebook, man setzt auf Twitter, aber es läuft letztlich darauf hinaus, dass sie nur ihre eigenen Beiträge verlinken, die auf ihrer Homepage ohnehin schon stehen. Da stellt sich auch die Frage, ob das wirklich einen Mehrwert für den Nutzer hat. Der weiß ja, wo er suchen muss. Und wenn es dann um Diskussionen geht, hält sich BP zum einen zurück. Das mag auch ein Ressourcenproblem sein, dass sie nicht mal so eben mit 800.000 Twitter-Leuten oder Facebook-Leuten dann tagtäglich intensivste Kommunikation pflegen. Was allerdings unverzeihlich ist, das war eine Sache, die deutsche BP gemacht hat. Die hat sich auch einen Twitter-Kanal besorgt und hat dann über diesen Twitter-Kanal auch immer Links rausgeschickt, allerdings nur auf die BP-freundlichen Artikel. Das heißt, wenn die Zeit zum Beispiel als ein ja durchaus neutrales Medium, auch hoch angesehen, kritisch über BP berichtet, hätte ich erwartet, dass auch BP so frei und offen ist, diese Negativartikel dort zu verlinken, weil ich finde ihn als Nutzer ja sowieso. Das heißt, BP hat zum einen versucht, so ein bisschen indirekte Zensur zu betreiben. Wir veröffentlichen nur die positiven Sachen. Das ist im Web relativ erfolglos. Und zum Zweiten, wenn man auf soziale Medien setzt, muss man sie auch sozial nutzen, also auch Kanäle bereitstellen, Personen bereitstellen, die entsprechend Kommunikation betreiben können, den Dialog betreiben können. Und wenn sie das nicht machen, dann brauchen sie im Prinzip Facebook und Ähnliches gar nicht erst zu aktivieren.
Also ich fasse zusammen, BP hat eigentlich ziemlich viel falsch gemacht.
Also sie haben am Anfang gut angefangen, da dachten alle hervorragend, ein Idealbild für positive Krisenkommunikation im Netz, aber das Endergebnis ist eigentlich ein großer Scherbenhaufen, der übrig geblieben ist.
Sagt der Krisenexperte Frank Roselieb vom Institut für Krisenforschung in Kiel. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.